herzlich willkommen bei Drehzeug, einem Podcast über Film, Fernsehen und andere Medien. Skibidi-Baben.
In alter Drehzeugmanier haben wir es jetzt, obwohl wir gesagt haben, wir machen schon nur noch alle zwei Wochen ein Release von einer Folge, haben wir es eventuell verkackt und jetzt kommt es halt doch ein bisschen später raus. Aber ist egal, wir haben uns vorbereitet, wir sitzen ja alle mit unseren Sheets, fast alle.
Ich hab so Gottlos
viel also, Schiebfinger. Fast alle.
Was willst du? Da sind vier
ich
Seiten.
Louis.
Ich hab's gesehen, Digga. Ja, aber dafür erstmal, ne, wir haben uns ja auch lange nicht mehr so gesprochen in dem Sinne. Also wir haben uns tatsächlich einfach generell nicht oft gesprochen in letzter Zeit. Bis jetzt.
Ja.
Seit einer Woche bist du endlich wieder zurück zu Hause.
Das stimmt nicht ganz, ne? Also. Ich bin letzten Freitag gefahren und jetzt haben wir Dienstag. So, ne? Aber ja, ich bin...
Hey, du hast doch jetzt gerade eine ganze Woche... Ah, nee, stimmt.
Nee, das war da Woche die vor.
Ja, stimmt.
Da Woche recht. Die vor.
Ja, die Woche die vor.
Da Woche die vor.
Da Woche die vor.
Ja, ich war jetzt wieder relativ lange nicht in Köln.
Mhm.
Und wir haben uns auch lange nicht gesehen. Du warst in Wien. Du, ja. Genau, dann hatte ich ein sehr stressiges Wochenende mit jede Menge Geburtstagen und Konzerten und Treffen noch.
Total stressig.
Also ernsthaft, ich hatte lange nicht mehr so ein stressiges Wochenende.
Ich kann das nachvollziehen.
Rein so psychisch.
Ja. So. Social Battery und so.
Genau, so, ja. Weil ich war echt auf vielen Locations, hab mit echt vielen Menschen reden müssen und dann war meine Akku so ein bisschen nicht existent. Und dann habe ich auch noch einen dicken Allergieschock irgendwie bekommen und war zwei Tage komplett ausgenockt. Bin auch immer noch so ein bisschen verschnupft, wie man hört. ja, aber ich habe mich jetzt entschlossen, natürlich bei der Folge dabei zu sein.
Ja, ja.
Ja, und Marcel, wie ging es dir? Denn wir haben uns auch schon was länger nicht mehr gesehen gehabt, ne? Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Samstag.
Weil ich war auf demselben, Geburtstag wie Louis.
Ja, und zwar von einem Ex-Drehzeuger tatsächlich. Der liebe Tristan hatte nämlich Geburtstag am Wochenende.
Jawohl. Ganze 11 Jahre ist er geworden.
Wäre er geworden, wenn er noch leben würde.
Wo liege? What the fuck?
ist leider kurz
wenn du Drehzeug verlässt, dann musst du dafür bezahlen.
Okay. Musst du den Blutpreis zahlen.
Genau.
Ja, nee, der lebt natürlich noch und ist jetzt
der
21
lebt
oder 20 geworden.
Oder der ist 21.
Nein, der ist stimmt, 21 der ist 21 geworden.
22, Brudi.
Ey, ich bin ernsthaft? Immer noch der Älteste von uns, ja?
Okay.
True story.
Yeah, genau.
Yo, alles klar, Digga.
Hast du eigentlich gesoffen da? Nee, ne?
Doch,
Coca-Cola
alles
natürlich.
Alles gut.
Ja, er hat Cola getrunken, eine Brause.
Ja.
Eine spritzige. Ja. Rex Sack hast du gegönnt, oder? Cola Bier?
Ja, war witzig. Hat Spaß gemacht. Irgendwer hat die Musikanlage gemacht. ich nenne ja keinen Namen.
Hat wer die war's? Musikanlage gefragt.
Wer?
Jibbi Jam.
Echt jetzt?
Ich glaube schon.
Ja, aber aus Versehen.
Okay.
Auf jeden Fall haben wir dann von Nachbarn noch irgendwie Musikanlage rübergezerrt bekommen. Und dann ging weiter.
Wie weit sitzt man hier gerade auseinander? Es ist so, was sind wir nicht interviewen?
Ich denke ein bisschen.
Aber voll gut. Ist gut so.
Aber bevor es losgeht, Drehzeug gibt es übrigens auch auf Instagram, TikTok und Twitter. Dort bekommt ihr exklusive Einblicke hinter die Kulissen und könnt gerne in unsere DMs leiten, um euren Wünschen und Anmerkungen Gehör zu verschaffen. Außerdem würden wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung auf Spotify freuen und vergesst nicht, den Folgen-Button zu drücken. Und jetzt weiter mit der Folge.
Ja, aber worum geht's denn eigentlich heute? Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Für die Leute, die vielleicht nicht so sich auskennen mit so verschiedenen Filmstudios und sowas, werde ich einfach mal ein aktuelles Beispiel nehmen von dem, was gerade denn im Kino läuft. Denn im Kino läuft gerade ein Film, der heißt Talk to Me. Das ist ein Horrorfilm und das Studio dahinter ist A24. Das wird den meisten, die uns zuhören, die sich wahrscheinlich ein bisschen mehr mit Film beschäftigen als vielleicht sonst einer, wahrscheinlich was sagen, weil das ist ein Studio, was in den letzten paar Jahren deutlich an Reputation dazu gewonnen hat und deutlich an Popularität einfach. Und da wollten wir heute einfach mal ein bisschen so drüber reden, was denn eigentlich so besonders an A24 ist und auch was besonders an Independent-Filmen, wozu wir gleich dann auch nochmal kommen, was das ist genau. ja, was es damit auf sich hat und wie das gerade denn so die Filmkultur beeinflusst. Und da würde ich ganz gerne euch kurz fragen, wisst ihr eigentlich, was A24 bedeutet?
Also es ist, ich habe es am Rande jetzt heute irgendwo noch gelesen, ist glaube ich eine Autobahn in Italien.
Oder ja, so, die aus Rom rausführt, genau.
Ja.
Und der Macher Daniel Katz, das ist glaube ich ein Gründer, der ist da drauf gefahren und dachte sich einfach, Alter, A24 wäre ein geiler Name für mein Studio. Dann hat er es so genannt, ja.
Ja, ist ein bisschen ernüchternd, finde ich.
Ja, aber es ist halt geil.
Aber gleichzeitig auch cool.
Ja, ja, genau, weil du, das ist so ein bisschen wie bei den Filmen auch so, man sucht so nach einem tieferen Grund bei dem Namen dann automatisch auch, weil die Filme auch meistens sowas deeper sind. Und,
das ist aber so das Gegenteil.
Es ist einfach, genau, es ist einfach so ein Fick dich.
Willkürlich.
Ja, ja, ja.
Ja, also ich weiß nicht, wie direkt du jetzt reinstarten willst, aber ich würde jetzt anfangen einfach mal ein bisschen mit, ja, über A24-Geschichte so, wie es ja, gegründet wurde, wann es gegründet wurde, mit welchem Gedanken es gegründet wurde, was so die Philosophie des ganzen Schuppens ist und wie es sich so in den letzten Jahren entwickelt hat. So.
Ich würde ganz gerne davor nochmal kurz den Ablauf der Filmschaffung in anderen Studios, wie das eigentlich so normal abläuft oder wie es halt wirklich in Studios abläuft,
ja,
und
ja,
den okay. Unterschied zwischen so Produktionsstudios und Distributor-Studios einfach ja, kurz ja, ja. runterbrechen, um so ein Basisverständnis, wie das eigentlich so abläuft, klar zu machen. Und sonst in den großen.
Oh nein.
Das ist eine Mücke, oder?
Ja.
Das ist keine Mücke.
Voila, das ist eine Mücke. Hast du es nicht gerade gehört? Das
klang wie Gesang. The next song is called.
Die Brille.
Ja,
ich lach da immer wie ein Sechsjähriger. Das ist so krank.
Dann ja. Start mal rein mit dem, wie so ein, ja, der Workflow oder so die Pipeline in einer Filmproduktion und Distribution abläuft.
Genau, ja, weil da unterscheidet man generell in der ganzen Filmschaffungsreihenfolge, breche ich einmal als erstes runter. Da gibt es nämlich einmal die Produktion, wo der Film halt gemacht wird. Ganz simpel. Und dann kommt die Distribution bzw. die Verteilung, wo Firmen halt die Rechte an einem Film kaufen und dann machen die halt das Marketingmaterial und geben den Film an gewisse Plattformen wie zum Beispiel das Kino oder zum Beispiel jetzt gerade halt ganz heiß so Streaming-Plattformen und sowas.
Ja, genau. Also ich finde so, es funktioniert nicht so ganz, aber man könnte so die Distributionsstufe so ein bisschen mit dem Verlag beim Buch vergleichen.
Ja, ja, genau, voll.
Und die Ausstrahlung, beziehungsweise die letzte Station.
Ist, ja, ja, nicht, das ist die Ausstellung, die Exhibition.
Genau, Exhibition, ist so sozusagen die Buchhandlung in gewisser Weise und die Produktion ist halt der Autor.
Ja, ja, da war ich ja, also ich war genau. Noch nicht beim letzten Punkt, deswegen.
Achso, ich dachte, ja, dann.
Nee, nee. Wie gesagt, die kümmern sich halt nur darum, dass es an den Mann gebracht wird.
Genau.
Die ja. Distributor. Distributor. Und geben dem damit sozusagen eine Plattform. Und die Plattform an sich, die kümmern sich halt nochmal darum, dass das in den Kinos oder auf den Webseiten.
Naja, weil läuft. Du gerade meintest dann, dass das halt so die Streamingdienste sind oder irgendwie die Kinos. Das wäre dann halt in dem.
Achso, nee, nee, nee. Deswegen meine ich extra, die geben es ja, an ja. diese Plattform.
Nee, 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 genau, das meine ich. Deswegen dachte ich, du hättest alle drei Punkte schon fertig geschrieben. Nee, 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 nee. Weshalb nee, ich dann nee, reingekretscht
nee,
habe. Sorry.
Nee, nee, genau. Ja, und die meisten großen Studios halt an diese Reihenfolge rangehen, ist so, dass Produktion und Distribution meistens, oder beziehungsweise diese Verteilung halt und Marketing-wise und sowas sich darum zu kümmern, noch um den Film oder die Serie.
Trailer und
alles Mögliche.
Plakate.
Das geht meistens Hand in Hand. Also bei so Warner Bros. Oder, Alter,
ich bin 20th Century Fox, obwohl das auch jetzt Warner Brother gehört. Oder Universal.
Genau, genau. Diese ganzen Studios, die machen es meistens so, dass die einfach die ersten beiden Schritte von der Verteilung und Produktion läuft eigentlich alles intern noch ab.
Ja.
Dann gibt es aber halt jetzt zum Beispiel bei kleineren Produktionen, was oft Independent-Film und sowas ist, da läuft es eigentlich meistens so ab, dass die einen Film komplett auf eigene Faust produzieren, meistens auch noch selber finanziert. Und dann gehen die zu Filmfestivals in der Hoffnung, dass eine Firma, eine dieser von diesem zweiten Schritt, die sich meistens nur um diesen zweiten Schritt kümmern, das heißt Filmrechte kaufen und dann an Plattformen irgendwie
vertreiben,
deren Aufmerksamkeit zu erlangen und dann gekauft zu werden. Und dann kümmert sich halt diese Firma, dass das an die dritte Haltestelle, und zwar die Ausstellung, halt kommt.
Ja, man kann, das ist also die Filmfestivals, so Sundance zum Beispiel oder sowas,
ja,
ist dann wie so ein, ja, so ein Markt. Also die Filme werden so feilgeboten, vorgestellt, man erhofft sich Aufmerksamkeit. So
eine Auktion.
Genau,
so
eine Filmauktion.
Ja. Oder kann, ist das auch?
Ja, ja, genau. Also ne, die diese ja, großen Filmfestivals, wie zum Beispiel auch die Berlinale. Ich krieg da immer einen Zungenbrecher, das ist schlimm. Berlinale. Ich weiß es nie.
Berlinale, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall wissen alle, was gemeint ist. Es ist gerade auch ein bisschen peinlich, dass ich es nicht weiß. Ist auch scheißegal. Sundance, kann, glaube ich, und dann so gibt es noch zwei andere große, auf die ich jetzt auch gerade nicht komme.
Berlinale.
Ja. Ich mache immer Bern.
Ja, ja.
Ich raste aus, Digga. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall diese fünf Filmfestivals, auf die zwei anderen komme ich jetzt nicht, sind wie die zwei blauen Zauberer in Herr der Ringe, da weiß niemand den Namen. Spaß, Spaß, aber auf jeden Fall, das sind so die Auktionen, irgendwie so die Ausstellungen, in Anführungszeichen, wo halt die Independent-Filmmaker hingehen und sagen so, ey, hier, guckt euch das an, und entweder wird er, also wenn du in diese Filmfestivals erstmal reinkommst, weil da werden tausende Filme eingestellt jedes Jahr und nur 0,5% werden genommen.
Ja, ja.
Und diese 0,5% haben halt dann die Möglichkeit, in diesen Kinos die Filme zu zeigen vor dem höchsten Publikum, was die Filmbranche zu bieten hat, sag ich mal so.
Auch viele Schauspieler und sowas, genau. Regisseure und sowas sitzen ja dann im
Publikum. Also die größten Namen der Filmindustrie sitzen da.
Ja.
Und dann hat man halt entweder einen guten Film gemacht und ne, dann wird dieser Film auch von irgendwem gesehen, genommen, sag ich mal, und vermarktet.
Ja.
Oder du hast einen Scheißfilm gemacht und wirst auch aus dem Saal geboot, so ein bisschen.
Ich glaube auch tatsächlich, bei Aftersun war das der Punkt, dass die das auf einem Filmfestival gespielt haben und dann von A24 gekauft worden sind. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Ja, genau, das ist nämlich der Punkt, weil ich weiß nicht, ob du fertig bist mit dem,
ja, ich meinte ja schon,
gesamten dass da, Aufdröseln.
Ja, ja, also ne, da, wir können jetzt dazu kommen, was A24 denn, wo man die einkategorisieren würde, was die.
Genau, womit die gestartet sind 2012.
Ja,
weil
ja, genau.
Der Laden 2012 gegründet wurde von drei Filmschaffenden. Ich weiß jetzt nicht mehr die Namen, ist auch scheißegal.
Also einer ist auf jeden Fall Daniel
Katz, David Fenkel und John Hodges.
Dafür haben wir nämlich Marcel, weil der schreibt sowas nämlich immer auf, weil ich denke mir immer so, die Namen hat sowieso jetzt schon wieder jeder vergessen, der sich gerade die Folge anhört, von daher ist es scheißegal.
Los, wiederholt die Namen,
aber
wiederholt
sie. Aber ist gut, dass du es gemacht hast. Auf jeden Fall, die drei haben den Laden gegründet und sind genau so ein Distribution-Studio gewesen, was auf diese Filmfestivals hingeht und die sich die coolsten in die Filme gepackt hat und gesagt hat, okay, die vertreiben wir. Das sind also so alle Filme, die halt so A24-ish sind, sag ich mal einfach.
Weil es auch einfach günstiger ist, wenn du nicht noch die ganze Produktion leiten musst.
Genau, und das ist viel weniger Risiko, weil du viel weniger, und da kommen wir nämlich auch noch zu, die Art und Weise, wie A24 ans Marketing geht, was viel über Social Media läuft und über Mund-zu-Mund-Propaganda und Memes und so ein Zeugs und weniger über traditionelle riesige
Billboards. Ich glaube, man sagt übrigens nur Mund-Propaganda, nicht Mund-zu-Mund-Propaganda.
Echt? Ich kenne irgendwie nur Mund-zu-Mund-Propaganda.
Ist mir nur gerade eingefallen, dass jemand genau das aufgezählt hat und meinte, von wegen, es heißt nicht Mund-zu-Mund-Propaganda, aber vielleicht ist es auch andersrum. Ich weiß, ist scheißegal.
Jeder weiß auf jeden Fall, was ich meine. genau, und A24 macht das eben so, dass sie so einen digitalen Social-Media-Hype um ihre Filme und sowas eher generieren, anstatt jetzt fett Trailer zu schalten, auf jeden Fall in den Anfängen große Billboards irgendwie zu packen und da riesige Plakate drauf zu ziehen.
Und mit Memes und GIFs und sowas.
Genau, es ist eher so ein bisschen, also die Zielgruppe dieser Filme kann man auch eher so zwischen 18 und Mitte 30, Anfang 40 oder sowas zählen. Das ist auch so die Zielgruppe, die meisten A24-Filme anspricht und auf die auch dieses Marketing dann gezielt gerichtet ist. Und diese Leute verbringen einfach die meiste Zeit heutzutage auf Insta, TikTok, Twitter und Co. oder X und Co. und nicht vorm Free-TV oder sowas. Und deswegen ist halt einfach so eine Social-Media-Marketing-Kampagne erstens viel günstiger, wenn du dann irgendwie coole Influencer und sowas ins Boot holst und coole Memes machst und einfach eine witzige und lockere Art hast, Werbung zu machen, dann verbreitet sich das wie ein Lauffeuer. Und genau da hat A24 halt als erstes Studio und auch immer noch als erfolgreichstes Studio halt angefangen, so Werbung zu machen.
Als erfolgreichste Independent-Film.
Genau, ja. Und ja, also die Idee 2012 war eben, diese Filme zu nehmen, diese Indie-Filme, und die halt zu vermarkten und zu sagen, okay, ne, wir geben diesen jungen, also meistens jungen Creatoren halt eine Bühne, um ihre, ja, geilen Filme halt einfach zu zeigen. So.
Ja, und das war der erste Durchbruch von denen, war, glaube ich, Spring Breakers.
Ja, genau.
Mit James Franco.
Ja.
Ja.
Und Selena Gomez.
Ja, was damals halt auch voll big war, weil Selena Gomez kannte man damals nur von so Disney-Produktionen und sowas, wo die halt so für kleine Kinder was gemacht hat. Und in dem Film ging es, glaube ich, auch um Drugs und sowas.
Unnormal, hast du den gesehen?
Nee, eben nicht.
Den haben wir mal vor Jahren mit Tim gesehen, glaube ich.
Also der sah, wurde auch gottlos zerrissen. Also da war das Marketing hat halt super funktioniert. Und die haben gemerkt, okay, die A24-Methode, die funktioniert einfach, besonders mit den ganzen Internet-Einflüssen. Aber der Film war halt nicht so gut. Also der war so ein bisschen, vielleicht waren sie damals
halt vollkommen abgefuckt, dieser Film so. Also, ja. Ne, das ist eher so ein.
Ich habe ihn nicht gesehen. Also vielleicht gefällt er mir auch super gut. Keine Ahnung.
Ja, also ich glaube, der wird dir gefallen. Also schau dir den mal an, der ist witzig.
Okay.
Aber ja, genau das waren, sind so die Anfänge von A24 gewesen. Und ich glaube, 2016 war es, ne? Wurde dann, haben die dann das erste Mal einen eigenen Film auch produziert.
Und Moonlight.
Das war Moonlight, dann,
ja,
genau.
Ja. Eine Geschichte von einem schwarzen, schwulen Mann, meine ich.
Ja, also es ist eine Coming-of-Age-Story. Hast du den Film gesehen?
Nee, ich habe eine Zusammenfassung.
Stark empfehlen, habe ich damals im Kino auch mit meinem Bruder gesehen.
Der sah auch richtig geil aus. Im O-Ton
auch. Der ist richtig, richtig geil. Ist auf so mega sexy Anamorphoten gedreht und das Bild hat so mega, also es so in den Rändern halt typischerweise so richtig blurry und distorted und sowas und hat so einen kranken, also dieses Bild zieht einen so rein irgendwie, weil es so gleichzeitig so total, ja, distorted wirkt und gleichzeitig so einen naturalistischen Kern hat irgendwie. Das, also allein vom Look, einer meiner favorite Movies irgendwie von A24 auf jeden Fall auch. Und auch einfach eine geisteskrank geile Story. Und da geht es halt eben um einen, ja, um einen dunkelhäutigen Jungen, der, ja, sag ich mal, erwachsen wird und in ziemlich miesen Verhältnissen irgendwie aufwächst und irgendwann herausfindet, dass er homosexuell ist und sich irgendwie, ja, also das irgendwie anerkennen muss. So. Und ja, ne, in der Welt, wo er irgendwie, ja, viel mit Gewalt und auch mit Drogen und allem möglichen in
Rassismus
Kontakt kommt.
Und sowas,
Rassismus,
ja.
Kriminalität.
Ja, Homophobie, denke ich auch.
Homophobie, genau. Und ja, in dieser Welt geht es darum, wie er da dahin kommt, dass er sich akzeptiert, wie er ist und ja, sozusagen glücklich am Ende wird. So. Oder ob er es schafft, will ich jetzt nicht vorwegnehmen, guckt euch den Film an. Ist auf jeden Fall ein ziemlich krasses Ende. Ja, aber genau, das war der Film, der für 8 Oscars nominiert war, 3 Oscars gewonnen hat, unter anderem bester Film. Und damals gab es dieses mit La La Land, ne? Diese Verwechslung, wo, ich glaube, Best Picture
an
La La Land erst ging und dann war das aber ein...
Ja, und einer dann stand da auf der Bühne war so, it's not a joke, it's Moonlight, Moonlight.
Hat aber einer falsch vorgelesen.
Ja.
Also einen falschen Umschlag rausgegeben. Ja, genau. Das war damals der erste Film, der auch in-house produziert wurde und ab da hat A24 halt angefangen, die Filme auch viel selbst zu produzieren.
Ja, so viel tatsächlich gar nicht. Also schon so die, viel mehr.
Viel mehr, also ja, die, so ja, die bigsten A24-Filme, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sind auch von A24 produziert worden. Also
ja.
Room, Lady Bird und diese Filme, die wurden, glaube ich, alle, auch Midsommar und sowas, wurden, glaube ich, alle von A24 produziert. Die ganzen
ja,
Ari Astra, Robert Eggers Filme. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob jeder.
Ja, ich habe auch nachgeguckt. Es wurden auch viele, glaube ich, mitproduziert. Ich weiß nicht.
Naja,
ja,
klar,
genau.
Klar.
Das ist dann oft so, dass er mehrere Studios zusammen diese Filme produzieren.
Ja, ich glaube nämlich, das war bei Midsommar oder so, das hatte ich gelesen, war irgendwie mit A24, aber da bin ich mir auch nicht sicher.
Ja, zum Beispiel auch bei Euphoria so. Weiß ja auch kaum einer, dass das A24 ist,
ja,
weil das halt mit HBO zusammen produziert
wird. Weißt du, was auch noch mit A24 produziert wurde, Jason? The Idol.
Achso, ja, ich weiß.
Boah, das habe ich
auch. Euphoria.
Ja, Euphoria haben wir gerade gesagt. Die Idol.
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Wusste ich gar nicht. Sind mir Schuppen von den Augen gefallen. Da dachte ich mir, Alter, was?
Doch, ich habe es mir auch schon gedacht. Es kam ja schon A24 rüber. Weil es einfach so gut, also die Serie sieht halt gut aus, muss man sagen.
Ja, es sieht gut aus.
Es hat ja diesen klassischen A24-Look, ne? Dieses sehr neon,
voll
poppige Farben irgendwie. Gleichzeitig aber immer noch diesen fast schon so einen leichten Analog-Flair, finde ich teilweise. Und
aber
sowas.
Ich habe gerade nochmal gesehen, der erste Oscar ging nicht an Moonlight.
Nicht? Ich habe das so gelesen.
Der erste Oscar haben die 2016, hat den Brie Larson als Best Actress in The Room bekommen.
Ach, das kann sogar sein, ne?
Ja, ja.
Dann habe ich das falsch rum aufgeschrieben. Ja, aber auf jeden Fall haben die mittlerweile, glaube ich, 16 Oscars mit ihren Filmen gewonnen.
Ja, und 50 Filme haben die. 50 Nominierungen, so. 50 Nominierungen, 16 Mal gewonnen.
Auf jeden Fall, genau, 16 Oscars, ja, und mega viele Filme, die man kennt, sind von A24. Also Swiss Army Man, The Lobster, Moonlight, wie gesagt, Hereditary, Midsommar, diese ganzen Robert Eggers und Ari Aster.
The Lighthouse.
Ari Aster.
Jedes Mal verkacke ich es auch.
Ja.
The Lighthouse, genau, ist auch Robert Eggers.
Und
ist euch mal aufgefallen, dass Robert Eggers The Witch, The Lighthouse, The Northman immer so mit The anfängt?
Das sagst du mir jedes Mal, wenn wir darüber reden.
Ja, aber noch nicht im Podcast, deswegen.
Ach so, okay.
Ich dachte, du spielst mit, Digga.
Alter, yo, was bedeutet das?
Keine Ahnung.
The Daniels haben die auch groß gemacht.
Genau, ja, also eben auch Regisseure, Regisseurinnen groß gemacht und Talente entdeckt und groß gemacht. Also ein Studio, was auch hinter den Creatern steht, im großen Maße.
Ja.
Auf jeden Fall, wenn die Filme gut sind.
Ja, gut, aber das ist das Ding. Das ist ja das Ding bei den Produktionen jetzt auch. Weil die einfach zu den Regisseuren hingehen und einfach Vertrauen haben. Weil die geben denen das Geld. Jetzt zum Beispiel, wie ich am Anfang angesprochen habe, dieser Talk-to-Me-Film. Das war tatsächlich ein Contract, der, ich glaube, bevor die überhaupt erst angefangen haben zu drehen, haben die Brüder von dem YouTube-Channel Rucka Rucka einen 5-Millionen-Dollar-Contract mit A24 gehabt. Und die haben einfach gesagt, macht.
Genau, und das ist nämlich die Philosophy des Studios auch, die Filmschaffenden halt einfach machen zu lassen. So.
Ja.
Und denen beziehungsweise so viel kreativen Freiraum einzuräumen, wie es geht.
Ja.
So, ne? Also, wenn natürlich absoluter Bullshit sich schon abzeichnet am Horizont, denke ich schon, dass die auch reingrätschen, aber im Grunde wird so viel kreativer Freiraum gelassen wie möglich.
Ja.
Und deswegen, A24 ist, glaube ich, das Studio mittlerweile mit dem höchsten Output jedes Jahr. 2022, glaube ich, 22 Filme. Das sind 2 mehr als Paramount, was zu dem Jahr halt 20 Filme gemacht hat. Und glaube dann, dass das zweit outputreichste Studio des Jahres war.
Damit kommt aber auch einher, dass halt auch nicht nur Banger auf den Markt kommen.
Genau.
Ja. Was? Aber also die Philosophie an sich fühle ich schon mal hart, dass man so den Regisseuren oder gewissen Leuten, denen man halt Vertrauen jetzt, durch die man Vertrauen gewonnen hat, dass sie erst die distributed haben. Oder in dem Fall von Rucka Rucka, weiß ich nicht.
Ich glaube, die hatten gar nichts am Hut mit denen.
Ja, genau. Aber vielleicht haben die Idee einfach gefühlt, die irgendwie gepitcht haben oder so. Ich denke mal, die müssen ja irgendwie zu denen gekommen sein vorher.
Ja, ja, klar. Also ich glaube, so wurde es bisher, habe ich mich erkundigt, ist es bisher immer so gewesen, wenn du ein gutes Skript hast, dann reicht das noch nicht aus. Dann brauchst du halt erstmal noch irgendwie was, also Vitamin B halt auf jeden Fall, so ja. Du musst Beziehungen haben zu den Producern. Und was ich auch noch gesehen habe, das fand ich sehr interessant, du brauchst eigentlich auch schon einen echt berühmten Schauspieler im Team, weil sonst denken die sich,
oder Schauspielerin.
Oder Schauspielerin, ja klar. Also es reicht nicht, da als Screenwriter hinzugehen, sondern musst dir auch noch den Produzentenhut aufziehen.
Aber trotzdem, dass sie überhaupt halt dann, wenn du das geschafft hast erstmal, das ist schon eine große Hürde,
ja.
Aber wenn du es dann geschafft hast, dass du dir dann so viel kreativer Freiraum gelassen wird. Aber wie du schon meinst, damit geht halt ein großes Risiko ein. Ja.
Ja, genau. Aber wie gesagt, die haben mittlerweile halt auch, wie Louis das eben schon meinte, hinter A24 steht ja auch wirklich ein Geschmack, den man eine Persönlichkeit ablesen kann. Und
es ist halt einfach A24 ist halt einfach so ein Vibe.
Ja, genau.
Also, ich meine, es gibt Merchandise von denen.
Wo so, nur A24 draufsteht. Ja. Und das wird halt leer gekauft.
Es gibt halt, das ist so, die machen diesen Supreme-Scheiß auch so ein bisschen. Die droppen Limited Collections mit irgendwelchen Leuten zusammen.
Ja.
Die haben richtig, also die haben einen eigenen Online-Shop, wo du Kerzen holen kannst, die mit irgendwelchen Leuten zusammen designt sind.
Ich würde mir mal nur
kleine,
diese
Anstecker von den Charakteren aus Hereditary und sowas gibt und solche Sachen.
Ja, genau, dieser Patch mit dem mit der Hereditary-Frau, die schreit.
Ja, ja. Tonja, ich weiß den Nachnamen nicht.
Ich weiß auch nicht.
Es ist so fürchterlich, ich habe momentan so ein Lack of Names, Alter. ja, aber genau, das ist halt, also es ist wirklich wie so ein Supreme, so. Es ist so ein richtiger Hype um A24, den die selber halt hochziehen, indem die halt genau wissen, wie sie das Game spielen. Also es ist kein... Sorry, aber es ist kein Studio, was alles komplett anders macht, sondern die spielen trotzdem auch das dicke Studio-Game.
Ja, ja,
die spielen es halt anders und die spielen es halt fucking genial, so muss man sagen.
Ich bin auch selber im E-Mail-Alert von dem A24-Shop drin, weil ich selber immer beim Drop dabei bin und mir gucke, ob ich was hole. Und ich habe mir mal fast für so $80 oder sowas diese Ansteckaugen von Everything Everywhere at Once geholt.
Da gab es irgendwie so einen Stein mit so Ansteckaugen.
Ja, 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 genau. So den habe ich auch gesehen. Und das ist halt so geisteskrank teuer dann noch, ne? Aber ich habe schon Bock, Digga. Das sieht auch immer echt cool aus. So.
Ja, safe. Das ist auch. Aber das ist halt einfach absolut cleveres Marketing. So.
Ja, voll. Und das schon seitdem die gegründet haben eigentlich.
Na.
Ja. Ja.
Ich habe aber mal die Box-Office-Ergebnisse so verglichen, was deren Filme einspielen und was so von den anderen großen Studios so für die Filme einspielen. Und das ist halt trotzdem immer noch ein kranker Unterschied.
Ja, ja klar.
So rein vom Net Worth kannst du A24 mit Sicherheit nicht mit Studios wie Paramount und Warner Brothers vergleichen.
Ich habe mal nachgeguckt, also der berühmteste Film von denen, der jetzt rauskam, war ja Everything, Everywhere, All at Once. Und der hat ja auch 7 Oscars gewonnen, meine ich, oder?
7 Nominierungen, oder?
Oder hat er, ich glaube, 13 gewonnen. Nominierungen.
Ich glaube, 7 Oscars hat er gewonnen. Also ziemlich sicher hat er 7.
Und das Oscars Ding gewonnen. Ging, also das ging ja mega durch die Decke. Also Everything, Everywhere, All at Once. Auf jeden Fall so in meiner Social Media Bubble oder so, das ging so mega durch die Decke.
Ging, also für Filmfans ist er das Ereignis des letzten Jahres.
Das ist der heilige Gral seit den letzten 10 Jahren.
Wisst ihr, wie viel der eingespielt hat? Weltweit?
Nicht so viel, jetzt? Ne?
141 Millionen.
Ja.
Das halt wisst ihr, wie viel der Marvels Eternals Film eingespielt hat?
Wie viel?
165 Millionen. Dieser Eternals-Film.
Also der größte Flop Marvels war immer noch besser vom Einkommen.
Nee, ich glaube, der größte Flop war Morbius.
Okay.
Aber das war trotzdem schon ein miesharter Flop. So, und auch so andere Filme so.
Ja, aber Flop ist, also es ist kein Flop.
Nee, das ist kein Flop.
Das ist halt in der Riege, in der sich dieser Film aufhält. Ist das halt absolut viel. So.
Also deswegen meinte ich, der Flop war, der größte Marvel-Flop ist halt immer noch vom Income höher als so ein Banger, A24.
Ja, genau, aber es ist halt überhaupt auch in seinem, ja, seiner Gewichtsklasse, sag ich mal, ist Everything Everywhere All at Once halt ein absoluter Banger gewesen, auch an den Kinokassen. So. Also war jetzt kein Überflieger wie ein Avatar oder sowas im Vergleich, aber für einen verhältnismäßig eher Indie-Film ja immer noch so, also mit einem verhältnismäßig geringen Budget und von wahrscheinlich auch einem relativ kleinen Team.
Ja, der lief
nicht
ja auch
so nicht fettes mal, Marketing.
Und genau, mit relativ wenig Marketing und der auch nicht besonders lange lief wahrscheinlich.
Der lief halt auch nicht in den großen Kinos einfach. Ja. Also ich habe den hier nicht mal mitbekommen, dass der Film rauskam.
Also auf jeden Fall lief er nicht lange in den großen Kinos. Ich glaube mal irgendwie so höchstens 2-3 Wochen. So, ja. Und dann war der schon wieder raus.
Ja.
Und dafür ist es halt ein fettes Ding, so, ne?
Das war, ja.
Ja. Aber ich habe hier Cinedom Kino 11. Schock übrigens, wenn ihr mal im Cinedom seid, versucht Kino 10 bis 12 oder sowas zu erreichen, das beste Kinosaal. Da habe ich eine Sondervorstellung von Everything Everywhere All at Once auf Englisch reinziehen können. Mhm, meine besten Kinoerfahrungen. So. In denselben Kinosälen habe ich auch das erste Mal Across the Spider-Verse gesehen.
Okay.
Ich liebe diese Kinosäle. Das ist
ich hasse das Cinedom.
Ja, ich hasse das Cinedom auch, aber die Säle 10 bis 12 sind richtig krank.
Die sind schockend.
Das ist ein bisschen so wie Gleis 9¾.
Ja, wirklich. Die sind auch, das ist ganz oben, wisst ihr? Ganz oben im Cinedom.
Ja.
Und das sind diese kleinen Kinosäle, aber die sind auch genauso wie in Leonberg haben die hier ausfahrbare Stühle, wo du auch liegen kannst. Die sind auch richtig weich, komplett elektronisch steuerbar und sowas. Und du hast halt Beinfreiheit hoch 10. Du hast so irgendwie 1,5 Meter Beinfreiheit. Und kannst da, also ich penne da jedes Mal fast ein, ne? Weil es einfach so fucking
ich kenne da jemanden, der in diesen Stühlen gerne pennt. Ich glaube, sie ist jetzt nicht gehört.
Genau.
Ja, also, ich finde es halt trotzdem aber einfach erschreckend oder irgendwie schade, dass trotzdem, dass es so ein Banger war, halt der einfach dann einfach nicht so lange läuft in den Kinos und sowas. Und
ja, du musst halt trotzdem gucken, wenn du das jetzt vergleichst mit einem Marvel Endgame, Avengers Endgame oder mit einem Avatar oder sowas, sind A24-Filme einfach auch Nischenfilme in vielen Punkten. Ja. So. Also einfach in der Art und Weise, wie sie aufgemacht sind. So, es gibt halt die A24-Leute, die einfach diesen, also das ist wie so ein Bekenntnis schon
fast. Ja, das ist eine Fanbase.
Es ist halt eine Fanbase, es ist eine Gruppe von Menschen, die halt auf diese Filme abfahren und dieses Studio auch lieben und deswegen halt alles, was A24 macht, also nicht alles, aber ne, halt einfach immer gehypt sind da drauf.
Ja, natürlich. Oder? Aber das gibt's ja
schuldig
überall. Also das ist ja bei Marvel so.
Aber Marvel
natürlich
ist
hat
halt
Marvel
viel
größer. Aber du kannst ja, also Leute, die sich Everything, also wenn so ein Großteil der Marvel-Zuschauer schaffst oder die irgendwie, keine Ahnung, in jetzt halt von mir aus in den Eternals-Film reingehen oder in Endgame, so das sind ja zig mehr Millionen schon von Leuten, denke ich. Nee, ja doch.
Doch,
bestimmt. So, aber viele von denen kann ich mir vorstellen, also, dass die auch Everything, Everywhere, All at Once fühlen würden, weil das einfach objektiv, finde ich auch,
ja,
einfach
ein guter Film ist. Wie oft hast du schon von Leuten gehört, so, ah ja, den gucke ich mir dann zusammen, wenn er zu Hause ist, dafür gehe ich nicht extra ins Kino. Und das ist halt ein Ding, dass sehr viele Menschen einfach haben, so. Also es gibt auch viele Menschen, die das Kino lieben und deswegen alles im Kino gucken wollen. Mhm. Aber die meisten Leute gehen nur in Kinofilme, die absolut gigantisch sind. Also das ist ein Avatar, das ist ein sind diese Marvel-Brocken, das ist so irgendwie so ein Jurassic World-Verschnitt.
Mit der Versicherung, dass es halt ein Erlebnis.
Dass es halt ein brachiales Ding ist. Und wie viele Leute habe ich sogar gehört, die gesagt haben, ich gucke mir Oppenheimer an, wenn er zu Hause auf dem Fernseher läuft. So.
Und das verstehe ich gar nicht.
Ich habe mir an den Kopf gefasst. So. Ja. Und wie viele Leute haben das auch bei Barbie gesagt, weißt du?
Ja, okay, bei Barbie habe ich es auch zuerst gesagt.
Ja, aber weißt du, trotzdem, also es ist halt, es gibt mega viele Leute, die halt sagen, dafür gehe ich nicht ins Kino. Und Everything, Everywhere, All at Once von A24, wo viele Leute, die sich halbwegs mit Filmen auseinandersetzen, wissen, dass das ein eher Independence-Studio, also so ein kleines Studio schon ist. Das heißt, es wird kein absolut bildgewaltiger Film sein, das sind die Erwartungen, sagen dann, ja, den gucke ich, wenn er irgendwie auf Wow ist oder sowas. Dafür muss ich jetzt nicht extra ins Kino, weil ich habe eh das Abo, der wird da eh irgendwann kommen. Scheiß drauf. Und ein riesiger Avengers Endgame, der einen absoluten Giga-Hype hat, weil er 6 oder 29 Filme hatte, die ja, auf dieses
Endgame
Ding hin
waren. Eh nicht verglichen.
Ja, ist aber auch nicht fair, aber halt einfach mit diesen großen Filmen kann der halt einfach nicht competen, weil das einfach auch Filme sind, die viel breitere Massen abholen, viel oberflächlicher sind, viel leicht verdaulicher sind. Und also das ist auch so mein Ding. Das finde ich gerade ganz interessant mit Barbie und Oppenheimer. Barbie hat ja deutlich mehr eingespielt als Oppenheimer bis jetzt. Und meine These ist dahin, umso länger ich jetzt über den Film nachdenke, ich habe da jetzt auch mit Jason darüber geredet, desto schlechter finde ich Barbie mittlerweile. Und Barbie ist einfach, da haben wir in unserer Folge auch drüber geredet, sehr oberflächlich trotzdem gehalten. Und ja, kratzt vieles einfach an, aber bleibt trotzdem so oberflächlich und so leicht verdaulich, in Anführungszeichen, dass er trotzdem die größtmögliche Masse abholt, weil am Ende, da sind wir auch zu dem Fazit gekommen, ist Barbie nichts anderes als ein Rebranding der Marke und ein gigantischer Werbespot auch in vielen Punkten.
Und dafür waren wir echt viel zu nett in
unserer
Podcast-Folge.
Dafür waren wir eigentlich auch echt viel zu nett. Und beziehungsweise umso öfter ich darüber nachdenke, desto schader finde ich es eigentlich. Aber das ist was anderes. Auf jeden Fall, wenn du das mit Oppenheimer vergleichst, ein Film, der deutlich mehr nischig ist, der allein schon durch seine Art und Weise, wie er sich erzählt, ich sage nicht, dass er unbedingt viel besser ist, aber durch seine Art und Weise, wie er sich erzählt, was für ein Thema er behandelt.
Was für ein Regisseur
dahinter steht. Obwohl Christopher Nolan auch mit Inception sowas auch eher so Blockbuster gemacht hat.
Und Greta Gerwig hat sowas wie Lady Bird gemacht hat.
Ja, genau. Das ist
das
Ding.
Das ist so ein bisschen umgekehrt, aber trotzdem einfach in dem, was er behandelt, was er ist, wie er gemacht wurde und all diese Dinge, was für einen Anspruch der anscheinend hat an die an das Filmschaffen, der spielt halt nicht so viel ein. So. Und das ist einfach genau das Gleiche mit den A24-Filmen, mit diesen sehr experimentellen, avantgardistischen Arthouse-Filmen, sag ich mal, die in den Kinokassen einfach nicht krass abräumen.
Oder gar nicht erst ins Kino kommen.
Oder gar nicht erst groß ins Kino kommen, weil auch A24 dann sagt, ey, okay, der Film ist nicht so gut, dass wir den ins Kino packen wollen, den droppen wir, den schieben wir schnell zu Prime, zu Netflix, zu Apple oder sowas.
Oder Hulu ist, glaube ich, ein starker A24-Kunde.
Das ist nämlich ganz interessant, diese Filme, die eher schlecht sind, so, die kehren die auch unter den Tisch halt.
Die lassen sie schnell
verschwinden und das ist so die Kehrseite so ein bisschen der Medaille. Aber genau das ist halt das Ding. So, und diese Filme, und da will ich jetzt gleich nicht zu tief drauf eingehen, weil ich da vorstellen kann, dazu auch nochmal eine eigene Folge zu machen, wenn es interessant ist. Aber die Filme von A24 sind in der Regel, oder was viele Filme verbindet, das sind postmoderne Filme.
Ja.
Also Filme aus der Postmoderne. Und was das im Film, in der Filmgeschichte und im Filmkontext bedeutet, da kann ich jetzt gleich nochmal ein bisschen was drauf eingehen. Ich lasse das alles sehr oberflächlich und vereinfache das alles, weil es mega komplex ist und aber sau interessant. Also wenn ihr darauf Bock habt, Marcel und Jason, und wenn ihr darauf Bock habt, die hier gerade zuhören, dass wir eine Folge dann über Postmoderne, Moderne und Meta, genau, das ist ein Bullshit, es ist Metamoderne, in dem sich die Filme von Elton-Uniform bewegen.
Ich wollte gerade sagen, weil viel ist immer so sehr auch jetzt gerade.
Also genau, es ist auch einfach in der Art und Weise, wie diese Filme aufgebaut sind und sowas. Das ist noch ein bisschen mehr Meta. Nee, aber es ist tatsächlich, es ist nicht die Postmoderne, in der die meisten Elton-Uniform-Filme einzuordnen sind, sondern eher die Metamoderne so mittlerweile. Also Everything Everywhere All at Once ist das beste Beispiel für einen metamodernen Film.
Ja.
Und das sind einfach auch wieder, weil es viel avantgardistischer und viel, in Anführungszeichen, philosophischere Grundgedanken hat als ein Blockbuster, auch einfach eine kleinere Audience, die da
abgeholt werden. Das macht schon Sinn. Vor allem auch, was du jetzt am Anfang meintest, dass A24 auch so seine Filme darüber vertreibt, dass die halt im Internet und über Social Media ihre Kundschaft so ranholen mäßig.
Ja, ja.
Und dass dann auch einfach die meisten Leute, die dann halt im Internet so darauf kommen und diese Filme dann sehen, sich auch denken, ich gehe dafür nicht ins Kino, sondern ich bleibe zu Hause und mache über einen Streamingdienst, was halt digital ist.
Ja,
aber ich würde gerne wissen, wie viele Einschaltquoten so das im Vergleich hat, so wie viele Leute, die sich im Kino angucken, so ein Everything, Everywhere, All at Once und wie oft der wird hundertprozentig mehr gestreamt, so. Ja, aber ich würde gerne wissen, wie viel mehr der gestreamt wird.
Das kann man bestimmt nachgucken.
Interessant,
aber
die Zahlen da mal irgendwie zu gucken.
Falls ihr gerade zuhört, auf Spotify seid und ihr wollt, dass wir eine Folge über die Metamoderne als Genre dann wahrscheinlich?
Ja, nicht als Genre, das ist einfach so eine...
Als Nische?
Nee, als Entwicklung, als Strömung in der Filmgeschichte, also in der Kunst beziehungsweise in der Filmkunst halt besonders. Ne?
Also wenn ihr genau darüber eine Folge hören wollt, wo wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen und euch das mal darlegen, dann swipe nach unten, da ist dann eine Abstimmung. Wo ihr dafür abstimmen könnt oder nicht. Und falls ihr nicht auf Spotify unterwegs seid, dann tut mir das erstmal leid. Nein, Spaß. Falls ihr nicht auf Spotify unterwegs seid, dann schreibt uns doch gerne auf Instagram @drehzeugpodcast und hinterlasst uns doch eine schöne Nachricht. Und falls ihr irgendwie einen anderen Vorschlag habt, worüber wir eine Folge machen können, dann könnt ihr uns das da auch gerne wissen lassen. Und weiter geht's. Luis, ich überlasse dir das Wort.
Yeah, genau. Das liegt... Dann aber, was Marcel jetzt gerade auch noch meinte, dass halt weniger Leute in die A24-Filme gehen, liegt auch noch daran, wie gesagt, weil ich meinte, dass die Audience dieser A24-Filme eher so 18 bis Mitte 40 sind, also viele junge Leute, dass diese jungen Leute auch, sag ich mal, viel mehr am Handy sind, viel mehr streamen und nicht so viel ins Kino gehen. Das ist jetzt eine gewagte These. So, es gibt mit Sicherheit auch viele junge Leute wie uns, die absolut gerne und oft ins Kino gehen.
Ja,
weil wir mit Streamingdiensten aufgewachsen sind und sowas und das Kino einfach nicht mehr so ein Ding. Ich meine, Kinokarte kostet in der Regel in so einem Cineplex halt auch 14 Euro und nicht mehr 2 D-Mark wie früher, als unsere Eltern noch jung waren. Also was heißt jung, in unserem Alter waren. Unsere Eltern sind immer noch alle sehr jung, falls meine Eltern das hier hören. Das sind die
meine
traurig.
Nicht.
Das ist natürlich ein Joke. Also
Aber ich merke es auch selber durch meine eigene Erfahrung. Wenn ich jetzt ins Kino gehe, und ich gehe ja auch viel in Filme, die nicht voll im Hype sind, so ich gehe dann ins kleine, schnucklige, so unbesuchte Kino schon fast, und da sitzen nie Leute in meinem Alter. Also
ja, besonders in diesen kleinen.
Ja, die zeigen halt viel Independent-Filme. Genau. Und da ist halt. Genau, wenn es um diese Nische geht, also da ist vielleicht so, ich glaube, die meisten Leute in meinem Alter habe ich gesehen, ich bin nämlich in dem Kino in Barbie gegangen und da waren so ein paar Leute.
Ja, das macht natürlich auch der Film, macht natürlich
auch Genau, genau, das wollte ich auch sagen, weil Barbie war halt wieder so Mainstream. Also das hat der Trailer halt auch schon angekündigt und da kommen wir auch zu einem Punkt von A24, die Trailer sind immer komplett gestört.
Und das ist teilweise halt auch zu...
Zugestört, ja, bei dem Film It Comes at Night oder sowas.
Ja, genau, das habe ich auch gesehen.
Ja, genau. Ja, ich glaube, ich habe mir schon mehrmals mir gedacht, wir haben, glaube ich, uns dieselben Sachen reingezogen.
Ja, haben wir auf jeden Fall. Ich habe heute noch gesehen, wie du ein gleiches Essay dir angeguckt
hast. Ja, ich merke auch immer so, wie ich einen Satz sage und du bist schon am... Ich war genau das Gleiche. Ja, und da bei It Comes at Night haben die halt großgezogen, als wäre das ein kompletter Schocker, ein Horrorfilm. Über, haben sie, glaube ich, im Trailer gar nicht so richtig gezeigt, worum es geht, aber auf jeden Fall um eine dunkle Bedrohung, so, oder auf jeden Fall eine Bedrohung. Und ich war selbst, ich kann mich noch erinnern sogar, ich habe früher auch den Trailer geguckt als Kind Und,
ist der schon so alt?
Der ist schon was älter. Also ich war 15, oder? War ich da?
Ja.
Ja. Nee, da war ich sogar 14. Und Kacke, da.
Wir sind echt, schon, ist schon echt verdammt lange her, ne?
Ja. Und da habe ich mir den Film dann auch irgendwann mal zu Hause reingezogen. Und auf einmal war ich so, pff, der ist übel. Also, der war übel boring einfach. Es war halt ein Drama, ein Überlebensdrama, so, aber es war, also ich glaube auch, der war bestimmt eigentlich gut. Ich habe nur
falsche Erwartungen.
Ich bin mit der, genau, und das war genau der Punkt auch von dem Video, was wir uns angeguckt haben.
Ja.
Dass einfach die falschen Erwartungen oder zu hohe Erwartungen.
Ja, das Trailer-Game ist einfach so krass. So,
ja, auch bei Bo's Afraid, Bro. Ich sag ehrlich, der Trailer macht genauso viel Spaß, wie den Film zu gucken. Das ist geil. Ich guck mir den Trailer immer noch an. Und der gibt dir noch viel mehr Interpretationsfreiraum als der Film. Und der hat schon viel Interpretation. Auch der Film hat viel Interpretationsraum, aber der Trailer macht noch mehr Bock, weil du noch seine ganz eigene Geschichte dazu dichten kannst. Sei, noch viel mehr.
Ja, aber um jetzt auf den, kurz auf diesen kleinen Exkurs, moderne, postmoderne, metamoderne zu gehen, es gibt da ein ziemlich interessantes Video von Thomas Flight, den habe ich schon ein paar Mal erwähnt,
ja, ja.
Der da einen geilen Essay zu gemacht hat.
Ich gucke mir den mittlerweile auch an, tatsächlich.
Ja, also guck dich den an, weil ich will mich jetzt auch ganz klar auf den berufen, was ich jetzt hier erzähle. Ich erzähle es einfach nur jetzt in dem Podcast, weil wahrscheinlich nicht alle das Video gesehen haben. Das Video ist auch auf Englisch und auch teilweise echt schwer zu verstehen. Also ich glaube, ich habe auch einfach alles, also nicht alles 100% gegettet, so, weil er ist einfach immer sehr flott und sehr...
Sehr flight
unterwegs und hat einfach echt ein krasses Vokabular drauf. Aber,
Vocabulary.
Also, Vocabulary. wie schon gesagt, ich glaube, das ist jetzt eine These, die ich jetzt aufstelle und es ging da gar nicht um A24, sondern einfach um metamoderne versus moderne Filme. Also moderne in dem Fall, jetzt beziehe ich mich immer auf die Epochen. Mhm. Wenn ich also jetzt ein moderner Film, ist das kein Film, der besonders modern ist, sondern halt ein Film aus der Moderne. Das sind also Filme ab den Anfängen der Filmgeschichte überhaupt, also Anfang des 20. Jahrhunderts, bis Mitte 40er, Anfang 50er. Das sind so, ist so die klassische Epoche der Moderne, jetzt vor allem im Film. Also ne, auch die Moderne im Film unterscheidet sich auch von der Moderne jetzt in der Kunst zum Beispiel.
Das heißt, warte, wo sind
Literatur.
Wir gerade jetzt?
So? Wir sind in der Metamoderne.
Das ist jetzt gerade die Metamoderne?
Genau.
Also schon eine Epoche, Genre.
Also ja, es ist aber nicht so klar einzudeuten, so ein Genre auf gar keinen Fall.
Okay.
Epoche trifft schon eher.
Okay.
Aber die Metamoderne ist nicht gleich der Moderne und der Postmoderne, sondern es ist was...
So
ein bisschen abgegrenzt da noch. Ich komme da gleich.
Abgegrenzt oder untergeordnet? Oder übergeordnet?
Ja, ich komme da gleich drauf.
Untergeordnet wahrscheinlich.
Ja,
ne?
nicht so wirklich. Es ist
ey,
so
jetzt
ein,
gib mir mal eine Antwort.
Halt
bitte.
Deinen Dreck. Nein, auf jeden Fall, beruht die Moderne jetzt, ich berufe mich jetzt nur auf den Film, alles, was mit Philosophie, Literatur und Kunst und Musik zu tun hat, da will ich mich gar nicht so äußern. Es geht jetzt hier nur um Film. Und ich glaube, da gibt es ein paar Unterschiede. Aber auf jeden Fall. Ist die Moderne Produkt der Aufklärung gewesen. Also ne, weg von Tradition, weg vom Glauben beziehungsweise dem der Verantwortung abgeben an den Glauben an Gott, sondern eine Zeit von Individualismus, Freiheit, Selbstbestimmung, Selbstbewusstsein und das Schicksal sozusagen in die eigene Hand nehmen. Weg von vom Aberglauben in Anführungszeichen, von Traditionen, hin zum rationalen und zum objektiven Blick auf die Welt. So, das ist letztendlich der Standpunkt der Moderne. Und in Filmen hat sich das letztendlich so niedergeschlagen. Also ne, das Foto, was Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist, war letztendlich die realistischste und objektivste Abbildung der Welt, die bis dato möglich war. Also man hatte keinen Künstler, der aus eigener Hand gezeichnet hat, gemalt hat, sondern...
Das Licht.
Einfach das pure Licht. Natürlich kannst du durch Framing und alles Mögliche das Bild beeinflussen, aber grundsätzlich ist das nächste und objektivste, wie du die Welt einfangen
konnten
kannst.
Konnten die denn schon die Kelvin richtig
halt
einstellen?
Halt die Fresse. Und Film ist letztendlich nichts anderes als 24 Bilder pro Sekunde und deswegen die immersivste und realistischste Abbildung der Realität letztendlich. So.
Ja.
Und
neben dem menschlichen
ja, natürlich, Auge. Neben dem menschlichen Auge, in der Kunst, sage ich jetzt mal so, ne? Und, und in der daraus entstehenden Filmkunst halt eben.
Ja.
Und,
Also hast du gesagt, die realistischste oder die objektiv realistischste?
Willst du auf die Fresse jetzt oder
was? Nee, nee, mir wäre schon wichtig.
Ja, also die objektiv realistischste ja, Möglichkeit, die Welt einzufangen. So. Jo. Und daraus irgendwie Geschichten zu erzählen. So, und die Werte, wie gesagt, habe ich gerade eben schon erwähnt, sind eben diese Selbstbestimmung, diese Eigeninitiative, dieser Individualismus und halt das. Jeder ist seines Glückes Schmied, so ein bisschen auch. Besonders in Amerika, wo der Film ja, sag ich mal, sehr geboomt ist dann und in den 40ern, 50ern, 60ern, dann mit Hollywood und allem, halt einfach da der größte Output der Film und die größte Innovation der Filmgeschichte, sag ich mal, stattgefunden hat zu dem Zeitpunkt, sind das halt diese klassischen amerikanischen Werte. So ein Film aus der Moderne, also Thomas Flight hat andere Beispiele genannt, als ich die jetzt nenne, weil ich wollte es jetzt nicht einfach kopieren. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht und ich bin zu dem Schluss gekommen, ich glaube, James Bond ist so eine klassisch moderne Figur, so ein klassisch moderner Film, die alten James Bonds auf jeden Fall. Voll. Also du hast den Helden, der durch Skill, durch das, was er kann, durch seine Coolness, seine Erfahrung, sein gutes Schießen, seiner Männlichkeit, seiner Ehre, und seiner Intelligenz einfach Herr der Lage ist und bleibt so in den Fällen, der nicht ohne Handlanger oder beziehungsweise ohne Komplizen auskommt, aber der letztendlich eigentlich immer so, eigentlich eine Weiterentwicklung des klassischen Gunslingers, so
und
des Bounty Hunters.
Jeden Film aufs Neue muss dann einmal schnipsen und da kommt eine super dünne Frau, die sich an den
Rand schmeißt. Genau, das Bond Girl ist ja letztendlich auch ein Term, den es ja legit gibt. So.
Ja, ja, voll.
Also das ist so eine klassisch moderne Figur. Und auch diese modernen, also diese Filme aus der Moderne sind sehr einfach und sehr linear erzählt. Das sind eine klare, strukturierte Geschichten, die kontinuierlich erzählt werden, also von A nach B, ohne Zeitsprünge groß hin und her. Ich glaube, das Beispiel von Thomas Flight war High Noon, ein Western, auch in die Richtung. Und der Film letztendlich sagt eigentlich auch so, ey, halt an diesen Werten fest und das ist cool so, weg von Religion, Aberglauben, ne, Tradition, sondern einfach so sei ein Mann in gewisser Weise, ja halt einfach auch in der Zeit natürlich, und mach dein Ding so und es läuft so ungefähr. Ganz einfach gesagt. Und das Filme so aus der Moderne. Und dann kommt irgendwann in den 40ern, 50ern dann an auch die Strömung hin zur Postmoderne, in der, sag ich mal, der Film anfängt zu reflektieren und auch die Filmschaffenden anfangen zu reflektieren. Also es wird reflektiert über das Filmeschaffen selbst, über das Geschichtenerzählen durchs Filmeschaffen. Alles wird angefangen zu hinterfragen. Geschichten, und also beziehungsweise einzelne Aspekte oder fast jeder Aspekt des Filmeschaffens wird dekonstruiert und versucht, neu einzufügen, neu anzuordnen.
Also wie die Aufklärung im Film.
Genau, letztendlich genau wie die Aufklärung im Film. Also die Leute stellen das Geschichtenerzählen selbst in dieser linearen Form, in dieser simplen Form, in diesen klaren Schubladen in Frage und fangen an, das zu dekonstruieren. Es werden die Werte hinterfragt dieser modernen Zeit, sag ich mal. Also ne, ob diese Werte, die da vertreten werden, wirklich so gut sind oder ob das eher problematisch ist. Das heißt, es kommt eine Art von Ironie, von Zynismus, von Nihilismus letztendlich auch mit in die Filmgeschichte und vieles wird so aufgebrochen und bewusst gemacht, ey, das ist alles Film, das ist alles konstruiert. So, ja, ne? Das ist alles nur Mittel zum Zweck in gewisser Weise und oft enden diese Filme auch einfach auf diesem Gefühl. Also es wird nur die Problematik dargelegt, aber es wird keine Lösung angeboten.
Mach damit, was du willst.
Genau. Ich weiß nicht, mir ist, habe ich da lange überlegt, kein so richtiges, konkretes Beispiel jetzt eingefangen, wo ich meinte, so, boah, okay, doch, das ist definitiv ein postmoderner Film, bis ich irgendwann auf Pulp Fiction auch gestoßen bin.
Asteroid City
würde ich schon eher in die Metamoderne dann einordnen, weil Wes Anderson auch ein Vorreiter der Metamoderne ist.
Okay, aber so rein von dem, was du gerade erzählt hast, würde passen.
Es würde passen. Asteroid City ist auch genau eher als zum Beispiel Grand Budapest Hotel, wieder in die Postmoderne schicken. Obwohl, da könnte man jetzt mit diesem neuen Gedankenansatz, den ich jetzt durch die Recherche, sag ich mal,
aber ganz kurz.
Muss ich ihn eigentlich nochmal gucken.
Ganz kurz.
Ja.
Also, Ich hatte ja gerade eben angesprochen, dass man uns schreiben kann, wenn sie diese Folge haben wollen. Aber wir geben ihnen die Folge jetzt einfach trotzdem.
Ich bin jetzt gerade voll im Flow, Digga.
Ja, dann mach, jetzt mach dein Ding. Mach dein
wir
Ding.
Können da nochmal tiefer Zieh's reingehen. Jetzt durch. Wir können da nochmal tiefer reingehen.
Oh, ich würde gerne tiefer reingehen.
Ja, okay, geil. Alles klar. Auf jeden Fall ist ein geiles Beispiel, um es jetzt schnell zu machen. Pulp Fiction, ein Film, der halt einfach komplett Fick. Alles ja. fickt. So, nein, alles also der klar, wirklich. Junge.
Das hast du gesagt.
Der diese ganzen Aspekte des Filmmachens halt wirklich komplett neu orientiert, neu mhm. strukturiert so. Und die Geschichte letztendlich anfängt irgendwo und aufhört irgendwo und du stehst dann so, what the fuck, so, weißt du? Ja. Der nicht linear erzählt wird, der mit Zeitsprüngen oh, arbeitet. The Big Lebowski, genau, das ist eigentlich eine geile Sache. So ja. die alten Coen-Brüderfilme, Fargo zum Beispiel, auch ein Beispiel bei Thomas Flight. und dann schlage ich jetzt genau die gleiche Brücke, die der geschlagen hat, ist mir scheißegal. Aber ich weiß nicht, ob ihr Fargo gesehen habt, entweder die Serie oder den alten
von,
Film.
Ich habe die Reaction von Tarantino gesehen, als Fargo den Oscar gewonnen hat. Nee, den Emmy gewonnen hat.
Ja, auf jeden
Golden
Fall
Globe.
Ist, ja, Golden Globe. Auf jeden Fall ist Fargo ursprünglich ein Film von den Coen-Brüdern gewesen, ich glaube aus den 80ern. Und am Anfang des Films, es geht da um so eine Crime-Story in, ich glaube, Minnesota oder irgendwie sowas. Mhm. Und am Anfang des Films steht, das, this is a true story, so aufgrund der, also zu Ehren der Opfer haben wir die Namen geändert. Aber um, sag ich mal, deren Legacy zu ehren, erzählen wir alles genauso, wie es stattgefunden hat. Und am Ende ist es aber gar keine True Story. Das heißt, dieser Schriftzug provoziert letztendlich und sagt dir so, selbst wenn jemand behauptet, es ist eine True Story, selbst wenn das ein Film sagt, ist es immer noch kein Grund, das Ganze, sag ich mal,
zu glauben.
Zu glauben und hinzunehmen. Sondern du musst dir immer bewusst sein, so, das ist alles fucked up letztendlich. So, ne? Du kannst die ganze Zeit angelogen werden, so ungefähr. Und das ist so ein bisschen dieser postmoderne Gedanke. Und in der Metamoderne würde man jetzt hingehen, und es gab jetzt auch ein Beispiel von Thomas Flight, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber geht man hin und sagt, ich glaube, es ist von Donald Glover sogar eine neue Serie, wo das am Anfang kommt, da steht der Schriftzug, alle Similarities und
Atlanta.
Ja, es kann sogar Atlanta sein, ne?
Ja, ja.
Alle Similarities und alles Mögliche, was mit echten Personen und Situationen und Schauplätzen in Verbindung gebracht werden kann, ist beabsichtigt.
Ja.
Also genau umgekehrt.
Ja,
es wird
ja.
also gesagt, das ist alles fake, aber es ist mit Absicht, sag ich mal, an die Realität angelehnt und zitiert.
Ja, ja, da sind wir auch wieder beim Punkt von Afrosurrealismus.
Genau, und das ist letztendlich auch einfach in den metamodernen Pool mit einzufließen, denn der metamoderne, also die metamoderne ist letztendlich eine, ja, eine Weiterentwicklung von Moderne und Postmoderne hin zu einem Punkt, wo ganz vereinfacht gesagt, und deswegen sage ich, wir können da noch eine Folge drüber machen, weil das ist jetzt echt der interessanteste Punkt und den halte ich jetzt ganz, ganz knapp, wo wir eine Dekonstruktion und eine Self-Awareness im Film haben, ist auf der Seite der Künstler, der Filmschaffenden und auch der Zuschauer, dass theoretisch alles ein Film ist und es wird alles aufgebrochen, also wie auch in Everything, Everywhere, All at Once, alles wird hinterfragt, alles wird dekonstruiert, aber man wird nicht mit dem Problem dagelassen, sondern der Film fängt auch an, Lösungen anzubieten und das Problem, sag ich mal, zu behandeln und einem mit einem eher modernen Ansatz, also einem Ansatz aus der Moderne, zurückzulassen, indem man mit einem befriedigenden Gefühl wieder rausgeht, sag ich mal.
Ja, ja.
Also hin die Entwicklung, die Menschen, die nach der Postmoderne wieder eher nach ja, Hoffnung und nach Optimismus craven, nach Auflösen der Geschichte, die aber nicht wieder zurück einfach zur Moderne wollen, weil das wäre ja rückschrittig. So.
Mittelalter.
Genau. Deswegen eine Weiterentwicklung, die sich aber an der Moderne bedient und an der Postmoderne und daraus ein neues Gebilde macht und deswegen diese Filme sich so neu anfühlen in gewisser Weise. Mhm. Weil es halt eine neue Art und Weise ist, Geschichten zu erzählen. Man hat also diesen Höhepunkt, in dem alles zu zerbrechen droht. Man könnte jetzt einfach natürlich auch sagen, hier die klassische Heldenreise, aber das ist Schwachsinn. So. Also es ist viel tiefgehender und es werden viel mehr Dinge eingesetzt, um diesen Konflikt auch außerhalb des Films irgendwie weiterzuführen in den Köpfen der Zuschauer. Und am Ende wird es aber wieder zusammengefügt und man kriegt einen
ja, A24-Film.
Ein A24-Film oder halt einen, ja, scheißegal. Also das ist jetzt super vereinfacht gewesen. Aber so ein bisschen auf den Punkt gebracht, was diese A24-Filme in vielen Punkten so bündelt
ja.
und zusammenbringt.
Ja.
Und weshalb sich diese A24-Filme eben von diesen Film, also Superheldenfilme, die grundsätzlich auch eher in der Moderne angesiedelt sind, in ihrer Idee, in ihrer Art und Weise, wie sie sich erzählen.
Voll.
Ja. Halt und super abheben von diesen klassischen Blockbustern, diese klassische Heldenreise, die halt aus dieser Zeit entspringt und aus der Zeit noch davor. Also die Heldenreise, die Geschichte des Siegfried und so ein Scheiß. So, ja. Das sind, weißt du, das sind so Geschichten, so hat, die gab es immer schon, seitdem der Mensch sich Geschichten erzählt.
Ja, deswegen meine ich auch, diese ganzen Superheldenfilme, Bro, das ist ja, also deswegen sind es ja Superhelden, weil es auch genau, eine Heldenreise ist.
So. Absolut, und das trifft es genau auf den Punkt, aber Blockbuster in general sind oft so ein Top Gun Maverick, das war das Kernbeispiel von Thomas Flight, ein Film, der absolut,
über Flugzeuge.
Der absolut seinen Ursprung und seinen Charakter in der Moderne wiederfindet, der aber in einem Jahr 2022 rauskommt oder 2021
ja.
Und deswegen irgendwie off sich anfühlt. Das war so die These des ganzen Essays eigentlich.
Mhm.
Und weshalb das halt der Fall ist so. Ja. Und das liegt einfach daran, ja, dass dieser Film sich eher so rückschrittig anfühlt in der
ich
Art und Weise, wie er sich
erzählt.
Ich habe mich
geisteskrank nicht für diesen Film interessiert.
Ja, eben.
Bis heute habe ich mich dagegen gewehrt, den zu gucken.
Also visuell absolut eindrucksvoll.
Ja, das mag sein.
Aber storymäßig halt.
Die Obi-Werbung aber auch.
Fühlt er sich halt rückschrittig an.
Ja.
So.
Ja.
Und ja, das trifft einfach letztendlich den Kern von A24-Filme, die sich erstmal immer der Gesellschaft anpassen. Also die mit der Gesellschaft sich mitentwickeln. Wir sind eben in einer Gesellschaft, in der diese Art von Film einfach gerade das befriedigendste Gefühl irgendwie zurücklassen, wohin die Sehgewohnheiten und das Bedürfnis sich hin entwickelt.
Mhm.
Und A24 ist einfach letztendlich auf der Welle des Trends irgendwie in gewisser Weise. Und sie setzen diese neuen Trends, indem sie diese ja sehr anspruchsvollen und metamodernen Filme, sag ich mal, liefern.
Ja.
Und deren halt eine riesen Bühne bringen.
Die mich auch immer wieder einfach, also ich muss ehrlich sagen, A24-Filme sind auch die Filme, die am meisten so mit mir messen einfach. Safe. Und das finde ich halt so verrückt, weil so, obwohl die eigentlich sehr auf der Trendwelle schwimmen, sind es immer Filme, wo du am Ende, was du mal meintest, dein Zitat zu Across the Spider-Verse, du warst danach nicht mehr so der gleiche. Bei den meisten A24-Filmen gehst du, besonders die im Kino laufen, so wo A24 selber gesagt hat, boah, Mashallah,
Walla.
Gut. Walla, der ist gut. Vertraut mir. Denn, also ich habe auch letztens Past Lives geguckt, das ist der neueste, ich glaube, der ist sogar noch neuer als Talk to Me, A24-Film. Ja. Ja, ist halt geisteskrank, wie, also der ist sogar, ich weiß gar nicht mal, ob, der ist halt auch safe, auch metamodern, so auf jeden Fall. Und der hat mich genau wie bei Everything Everywhere at Once, vielleicht nicht ganz so krank, weil Everything Everywhere at Once, Bro, immer wieder diesen Namen zu sagen. Ich sag einfach nur Everywhere.
Mhm.
Also der hat mich schon.
W.
E-E-A-O.
Der hat mich schon crazy zurückgelassen, einfach weil es halt auch so eine tiefgehende Bedeutung auf jetzt genau unsere Generation besonders hat.
Ja, und es ist halt eben ein Film, der alles aufwühlt, alles durcheinander wirft und komplett zerfetzt und dann halt neu zusammenfügt, so.
Ja.
Und dich deswegen aber halt auf so vielen Ebenen irgendwie berührt.
Aber eigentlich ist er ganz simpel gehalten.
Ja, genau. Und dich aber halt so resonatend zurücklässt. Weißt du? Also.
Ja, ja, besonders mit der ganzen auch biologischen Abfolge, die so während des Films mit dir passiert, einfach durch die Reizüberflutung ja, und sowas. Es ist halt geisteskrank, wie gut die besonders dieses Fear of Missing Out einfach widerspiegeln. Und das, was ich jetzt auch kürzlich aus privaten Ereignissen aus meinem Leben, diesen Einblick in so alternative Möglichkeiten, wie dein Leben hätte verlaufen können, wurde ich jetzt letztens nochmal hart dran erinnert. Und das sind so Sachen, wo ich erst durch diesen Film gemerkt habe, was für ein Problem ich mit solchen Sachen habe eigentlich. Wo ich mir dachte, A24 gibt einem Therapie teilweise.
Ja, safe.
Und sagt dir Dinge über dich, die willst du gar nicht wissen.
Ja, das ist halt, und das ist letztendlich irgendwie dieser Ansatz, dieser Metamoderne, dich komplett aufzuwühlen, dich damit aber nicht zurückzulassen, sondern dir Lösungen vorzuschlagen in gewisser Weise.
Ja, so, ja,
weißt
ja,
du?
Ja, voll.
Und besonders das ist dieser, genau, und das ist dieser Kern von diese Art von Therapie letztendlich so.
Ja.
Die Postmoderne, die zerfetzt alles und lässt das Schlachtfeld zurück. Und diese Metamoderne fängt an, aus diesem Schlachtfeld Neues zu formen und dich mit irgendwas Handfestem zurückzulassen und zu sagen, ey, damit kannst du jetzt weiterarbeiten. So in gewisser Weise.
Nicht, nee, ich würde nicht mal sagen handfest. Zum Beispiel bei Everywhere, Everything, da war es halt so, die Lösung für das Problem ist halt voll individuell anwendbar.
Ja, also natürlich, es ist immer subjektiv, aber du selber ziehst ja was daraus, womit du dann über den Film hinaus arbeiten kannst.
So. Ja, er gibt dir auf jeden Fall was zum Arbeiten.
Genau, er gibt dir was an die Hand und lässt dich nicht einfach auf weiter Flur stehen. So, so
ungefähr. All quiet on the Western Front mäßig einfach. Ja, das ist halt alles scheiße.
Ja, nee, und das...
Obwohl, eigentlich gut. Krieg ist immer scheiße, Leute.
Krieg ist immer scheiße, Digga.
Krieg ist immer richtig wack.
Das wäre alles, was ich heute zu Senf habe. Scheiße, habt ihr noch irgendwas? Ich habe hoffentlich jetzt auch nicht in übelsten Bullshit gelabert, aber wie gesagt, wir machen gerne eine tiefgehende Folge über das Thema und dann wird sich auch nochmal ganz genau damit auseinandergesetzt, weil jetzt hat einfach die Zeit gefehlt. Ja, da jetzt noch ein Riesending los.
Ich würde gerne noch was wissen. Was sind denn eure Lieblings-A24-Filme? Oder euer Lieblings-A24-Film? Einer nur.
Das Ding ist halt, als ich mir so die Liste angeguckt habe von den Filmen, die die mitproduziert haben oder selber produziert haben, ist mir aufgefallen, wie wenig Filme ich von denen gesehen habe. Ich dachte mir so, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, dachte mir so, zum Glück reden wir nicht speziell über irgendwelche Filme von denen, weil ich hätte mir so viele von denen noch angucken müssen. Ich weiß nicht, die sind halt echt lang an mir vorbeigegangen, weil die halt so nischenhaft sind. So das erste Mal, wo mir so das richtig klar wurde, war halt mit Everything Everywhere All at Once, den ich auch immer noch nicht gesehen habe. Aber das habe ich dem Jaden letztes schon mal gesagt.
Schande!
Ich will den nicht gucken. Also, das sind so Filme, die will ich nicht irgendwie gucken, wenn meine Eltern irgendwie so mit im Wohnzimmer sitzen oder so. Sondern die will ich mir so alleine reinziehen. Und die würde ich mir dann auch nicht, keine Ahnung, auf meinem Handy reinziehen wollen, sondern in meinem Zimmer, sondern halt auf dem großen Fernseher.
Oder auf der Kinoleinwand.
Oder auf der Kinoleinwand.
Ich kann mal gucken, wann er nochmal läuft. Der läuft echt immer mal wieder hier in Köln.
Ja, das wär auf jeden Fall geil. Ja, wie gesagt, das sind nämlich meistens so Filme, wie du schon meintest, die halt in diese Metamoderne gehen, die halt sehr mit deiner selbst, also wo du dich sehr mit deiner selbst beschäftigst und da bin ich nicht so ein Guy für, der sich das dann so mit anderen anguckt und dann sich dann noch darüber lustig macht.
Ich brauchte bei Everything aber auch irgendwie so danach so ein Video-Essay erstmal. Obwohl, nee, das Ding war, das ist genau der Fehler, den ich auch bei den meisten A24-Filmen mache, ist, ich bin immer so heiß auf die Filme, dass ich mir schon, bevor ich den Film gesehen habe, Video-Essays dazu reinziehe.
So lost.
Ja, ich weiß, aber ich habe halt mir so ungefähr so ein materialmäßig so 2 Stunden Video-Essay-Material von Everything angeguckt. Deswegen, keine Ahnung.
Also, ja. Bisher habe ich, glaube ich, der einzige, die ich so wirklich gesehen habe, Film, war Aftersun.
Hast du Northman nicht gesehen?
Ich habe Northman auch nicht gesehen. Und Aftersun ist Aftersun. Aftersun! Aftersun ist bisher der einzige richtige, den ich, glaube ich, wirklich gesehen habe.
Und der war krass.
Und der war verdammt gut. Ja. Deswegen. Ja.
Also mein Lieblings-A24-Film ist, glaube ich, The Lighthouse.
Mhm. Ja, weil den muss ich auch noch gucken.
Den habe ich ein paar Mal gesehen und für mich richtig geilen Interpretationsansatz dazu gefunden. Und das war so befriedigend irgendwie. Das ist irgendwie für mich so auf jeden Fall der A24-Film, mit dem ich mich am längsten irgendwie noch nachhinein beschäftigt habe, weil ich einfach unbedingt begreifen wollte, was mir dieser Film erzählen will.
Ja, ja.
Ich liebe so, also eigene Interpretationen, wenn sie dann für dich Sinn machen, sind eigentlich auch so das Geilste, was man machen kann mit so generell Kunst.
Genau.
Deswegen habe ich auch, das ist eigentlich schon ein bisschen witzig, ich hatte Oberstufe Deutsch, hatte ich, glaube ich, Defizit in Deutsch, weil ich Deutsch gehasst habe. Mhm. Aber es gab so 2 Sachen, die ich in Deutsch geil fand. War entweder so Sachtexte analysieren, weil ich Sachtexte einfach interessant fand, und Gedichte analysieren, weil da konntest du deine eigene Interpretation reinliefern. Ja, und wenn die dann für dich wirklich Sinn gemacht hat, war das wirklich das geilste Gefühl, was ich in Deutsch je hatte.
Ich fand's immer so scheiße, ne? Also halt Deutsch in der richtigen Oberstufe war so krank beschissen.
Der Rest war auch wirklich so hart scheiße.
Das Beste fand ich Nathan der Weise fand ich gut. Aber einfach wegen der politischen und irgendwie auch antireligiösen Ansicht, obwohl es ja so eigentlich so pro Religion ist, irgendwie für mich war mein Interpretationsansatz so, Bro, fick Religion. No front.
No front, Digga.
Nee, also wegen Ringparade meine ich.
Das war auch ganz cool, auf jeden Fall, klar.
Ja, ja, aber finde ich, also ist auf jeden Fall ein Film, den ich mir noch angucken muss. Einfach, weil ich auch jetzt dann alle Filme von Robert Eggers, glaube ich, geguckt habe. Nee.
Hast du The Witch auch noch nicht gesehen?
Nee, stimmt.
Bro, Digga. Der ist auch fucking geil.
Ich weiß nie, wo die laufen so.
Ich hab den.
Ich komm vorbei.
Bruder, ich hab beide. Ich hab Leuchtturm und den. Mach ich gekauft.
Ja, also ich könnte mich tatsächlich jetzt gar nicht entscheiden, was mein Lieblingsfilm von A24 ist.
Digga, was steht denn so eine Frage, du Opfer, Digga? Alles klar, herzlich willkommen hier bei Drehzeug.
ich denke, aber den Film habe ich lange nicht mehr gesehen, aber den fand ich einfach vom Lach- und Sachgehalt, keine Ahnung, fand ich, weil ich jetzt nicht Aftersun wiederholen möchte, aber das wäre eigentlich mein absoluter
Lieblingsfilm. Ja, komm, ich würde es auch nicht zählen bei mir, so Aftersun, aber.
Swiss Army Man.
Ja, den hatte ich nämlich auch in Erinnerung. So
geil.
Ich liebe diesen Film.
Der Film ist halt genial. Ne? Auch was du dazu gesagt hattest, ist mir in meinem Kopf geblieben mit: Der erste Furz bringt dich zum Lachen und der letzte zum Heulen.
Ja, das ist ja letztendlich das, was die Regisseurin gesagt hat.
Ich weiß, aber als du mir das erzählt hast, war ich so. Genial!
Das ist so ein fucking guter Film, der. Ja. Deswegen, der war bei mir auch sehr, sehr weit oben auf der Liste.
Ja, ja.
Aber weil es einer der ersten A24-Filme gewesen ist, die ich bewusst so auch als solche gesehen habe.
Ja, und dass du Harry Potter einfach als furzende Leiche durchs Wasser fliegen siehst, ist halt geisteskrank.
Es ist halt so geil.
Es ist so gut.
So geil, Digga.
Ich wusste auch damals gar nicht, worauf ich mich einlasse. Ich wusste damals auch, bis vor 2-3 Jahren wusste ich noch nicht mal, dass das ein A24-Film war. Deswegen.
Dieser Soundtrack allein schon, Digga.
Bro, ich muss den Film nochmal gucken. Der macht so Spaß. Hand. Ja.
Alright.
Alles klar.
Ich würde sagen, dann machen wir jetzt auch langsam einen Schlussstrich, weil sonst ist wieder zu lang. Und
ich wollte eigentlich noch meine eine Sache machen.
Okay, Speedrun. Edition. Ach,
Digga, mach doch flott jetzt.
Digga, was hast du denn vor?
Mach doch flott jetzt, Digga.
Hat da jemand Druck?
Nee, ich hab nicht Druck, ich hab gottlose Durst.
Ah ja, hab ich aber auch. Wir haben alle tatsächlich, also komplett Drehzeugteam, hat letzte Woche mal die Welt von Gaspar Noé besucht. Und
erinnere mich nicht dran, Digga.
Wir haben Irreversible nämlich geguckt, einer der, ich glaube, das ist der bekannteste Gaspar Noé, oder?
Weiß nicht, End of the Void ist auch sehr bekannt.
Ja, okay. Aber ist mein erster Gaspar Noé gewesen. Ich versuche mich jetzt mal so ranzutasten. Wir haben den Original-Cut von 2002, haben wir gesehen.
Im O-Ton,
das heißt Französisch. Und ja, also das war definitiv einer der krankesten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Neben, also eigentlich kann ich das auch mit keinem anderen Film vergleichen, so, weil es einfach viel zu fucked up ist.
Ich generell auch so, glaube ich, mit keinem anderen Film vergleichen.
Nee, es war auch mehr eine Erfahrung einfach.
Es war einfach auch eine Verstörung, muss ich ehrlich sagen.
Zum Glück war es eine Verstörung.
Ich habe echt tagelang echt danach noch ziemlich zu knabbern gehabt an dem Ding.
Ich habe heute auch den ganzen Tag lang den Soundtrack gehört.
Nee, den Soundtrack kann ich mir gar nicht anhören, Digga. Dieser Film hat mich nachhaltig dann wirklich auch echt so fertig gemacht.
Ja, ja, mich aber auch.
Und echt so mir so ein unwohles Gefühl dann noch gemacht, weil beim Schauen, beziehungsweise kurz danach ging's, aber so am nächsten Tag fing das dann so an, dass ich so wirklich so Flashbacks von der Scheiße irgendwie hatte. Und in so weirdesten Momenten habe ich dann an diese Szene halt gedacht, so, und mir ist so übel geworden und ich habe so, boah, Digga, Scheiße, Mann, wie du hast dir das eigentlich angeguckt, Digga.
Also ich glaube auch, dass ich den Soundtrack mir jetzt gerade so aktiv baller, ist auch viel Coping einfach.
Ja, ich höre halt viel Beethoven 7. seitdem.
Ja, okay, auch 7. Auch messed up. Aber ich habe gemerkt, dass ich richtig schreckhaft geworden bin. Also es muss nur irgendwas hinter mir knallen oder sowas. Und das war ich vorher eigentlich nicht so sonderlich.
Ja, ich bin vor allem auch einfach so richtig so übersensibel gerade für solche Art von Gewalt irgendwie.
Ja, ich auch, sehr sogar.
Für so alles Mögliche in die Richtung bin ich so und hinterfrage auch die ganze Zeit so meine
Sexualität?
Ja.
Ich auch.
Also meine Sexualtriebe, so ist das so noch, also weißt du, das ist bei mir alles im gesunden Rahmen und trotzdem habe ich immer wieder das Gefühl so, boah, scheiße, Alter.
Ja.
Das ist irgendwie fühlt sich das alles so ein bisschen fucked up an.
Ja, ich finde auch besonders, also ich war jetzt noch nie besonders, also man wird ja oft fühlt sich der Mann, jetzt als Klischee pauschalisiert, ist der Mann ja so im Bett oder sowas so oft die dominantere Figur. Mhm. Auf jeden Fall die männlich gelesenen Menschen. Und da finde ich es halt echt crazy, keine Ahnung, wenn man so sich auch danach fühlt und diesen Film gucken sollte, weil bei mir war es jetzt schon so, keine Ahnung, ich bin, sage ich ganz offen, ist mir auch eigentlich scheißegal, ob das jemand weiß, aber ich bin so kein Typ im Bett, der, keine Ahnung, voll Bock hat, so sage ich jetzt mal, sich über die andere Person zu stellen oder irgendwie dominanter zu sein, so, habe ich eigentlich wenig Interesse dran, aber trotzdem weiß man ja, wie es ist, so, klar. Ja. Weil man kommt immer mal irgendwie in diese Position, wenn man sexuell aktiv ist. Und ich finde, keine Ahnung, meine Libido, was das angeht, ich habe wirklich Angst bekommen beim Film gucken, dass ich so Sex mit ganz anderen Augen sehe und sowas.
Ja, also tue ich jetzt auch.
Ja,
bin ich ganz ehrlich.
Ich auch.
Also ich finde es immer noch, natürlich, ne, also es ist jetzt nicht so, dass ich dem Ding abschwöre.
Nee, klar.
Nein, also, aber es ist trotzdem so, dass ich, wie gesagt, viel sensibler einfach bin und die Dinge einfach viel krasser irgendwie hinterfrage seitdem.
Ja.
Und einfach auch so, auch alleine meinem Wortschatz, ne, einfach viel mehr darauf achte, habe ich das Gefühl. Also keine Ahnung, es macht mich echt, es hat mich echt fertig gemacht.
Ja. Ja.
Deswegen, das wäre auch genau, also ich hätte auch jetzt das gesagt und, ja.
Finde ich aber halt, wie gesagt, ich finde es.
Es ist aber super. einer der besten Filme, die ich gesehen habe, so muss ich sagen.
Ja, safe.
Also die, wie genial dieser Film sich von hinten nach vorne erzählt und was er sozusagen rückwirkend dann auf die Zeit vor diesem Vorfall ja mit dir als Zuschauer macht und dieses Gefühl von irreversibel, wirklich von nicht zurückkönnen, von selbst wenn du die Zeit zurückdrehst, es ist scheißegal, so, es ist passiert. Also die einfach sämtliche Hoffnung nimmt, das hat mich dermaßen Grund und Boden gestampft, also wirklich.
Ja.
Und trotzdem so unfassbar genial erzählt, auch in der Bildsprache, dieser rote Flur und diese Sachen, also
aber ganz,
schon wieder ganz unwohles Gefühl.
Aber ganz klar an jeden, der jetzt irgendwie interessiert ist an diesem Film und sich den angucken möchte. Absolute Triggerwarnung. Nicht nur auf psychischer, also beziehungsweise auf emotionaler Ebene, auch wenn ihr irgendwelche Probleme mit Epilepsie oder sonstigen Dingen habt, nicht diesen Film gucken, in keinster Weise. Wenn ihr Angstzustände habt oder keine Ahnung, vielleicht auch Erfahrungen, Traumata in der
auf
Richtung
gar keinen Fall
von Gewalt, Vergewaltigung und allen sonstigen Dingen, die da triggerbar sind. Finger weg von diesem Film. Das ist eine gute Erfahrung als jemand, der ein sehr privilegiertes Leben geführt hat bisher.
Eine gute Erfahrung ist das auch nicht. Es ist die, eine Erfahrung
für es ist eine hilfreiche Erfahrung für die Weltansicht von sehr privilegierten Menschen, um mal eine Einsicht zu bekommen. Besonders Männer, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Weil
ja, definitiv.
Das war ein Einblick, der wahrscheinlich realistischer nicht hätte sein können, wie hilflos man.
Ja, alles, was es auch einfach mit Menschen im Umfeld macht und
ja, voll,
auch
klar.
Die ganze Story, die sich davor und danach abspielt, all diese Dinge.
Aber besonders im Aspekt auf, wie es halt wirklich als Frau ist, dieses ganze, das ganze Leitthema von alleine nach Hause gehen und sowas. Das wird ja mal immer ganz oft so gerne gesagt, von wegen, dass eine Frau nicht alleine nach Hause gehen, so kümmere dich drum, dass die nicht alleine durch die Stadt läuft und sowas. Das sind so Dinge, die hat man immer gehört und sowas und denkt sich auch so, ja, ich kümmere mich drum, aber man weiß gar nicht, was so wirklich dahinter stecken kann. Beziehungsweise man weiß es, aber man hat sich noch nie so eine verbildlichte Darstellung davon angesehen, was denn im schlimmsten Fall, oder vielleicht ist es nicht mal der schlimmste, aber schon ein sehr krasser, schlimmer Fall, was da passieren kann.
Ja, es ist auf jeden Fall einfach für mich absolut heavy gewesen.
Ja, für mich auch. Also es ist immer noch, wird es wahrscheinlich vielleicht auch noch für ein paar Tage, Wochen.
Ja.
Aber ganz also alles im Ganzen war das für mich auf jeden Fall auch eine hilfreiche, oder beziehungsweise ich bin dankbar, dass ich diesen Film vertragen konnte.
Ja,
auf irgendwie.
Jeden Fall. Ja. Ja, Marcel, hast du noch irgendwas anderes Besonderes? Oder?
Nein, ich finde eigentlich, dass wir über Dings sprechen, über Irreversibel, so als Kollektiv.
Ja,
eigentlich gut, auch weil ich jetzt nicht viel dazu geäußert hatte, aber ich kann den beiden da eigentlich nur zustimmen.
Aber ist ja auch eine Erfahrung, die wir alle drei gemacht haben.
Ja.
Zur selben Zeit.
Ja, Mann. Alright. Dann würde ich jetzt mit diesem postmodernen Ansatz die Folge beenden, nämlich mit der absoluten Hoffnungslosigkeit. Nein, Spaß. Also, die Hoffnung ist in 2 Wochen schon wieder am Himmel am Leuchten, denn dann kommt die neue Podcast-Folge.
Genau.
Und ansonsten bedanken wir uns herzlich für eure Aufmerksamkeit.
Freut euch aufs neue Reel.
Freut euch auf die Witcher 3-Kritik, die wir dann doch jetzt noch gemacht haben. Freut euch drauf, wirklich. Es ist
wir haben uns wirklich Mühe gegeben.
Informatives Reel gewesen. Wir haben uns da echt viel Mühe gegeben und sehr lange mit dem Stoff auseinandergesetzt.
Ja.
Deswegen schaut euch das auf jeden Fall an, wenn es jetzt die Tage auf Instagram droppt.
Ja. Der Marcel hat da wirklich ganz schön was weggesteckt extra dafür.
Der Marcel hat echt sich auch ordentlich ins Zeug gelegt. Er hat sich da echt richtig also,
der hat sich komplett auf den Boden geworfen. Ja, aber, genau. Ja.
Voller Körper. Der hat da wirklich ganze Steine ins Rollen gebracht. Und ansonsten folgt uns auf der Plattform, auf der ihr diesen Podcast hört. Bewertet uns. Folgt uns auf Instagram, TikTok und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr das mal wieder dabei seid, wenn es heißt Dritter Podcast, und dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu sagen.
Skibidi Baben. Skibidi